Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr Lieben, das Thema, die inhaltliche Linie an diesem achten Sonntag nach Trinitatis, das haben wir gerade schon mehrmals angesprochen, angesungen, gehört. Und mit unserer kleinen Kraft dienen, was dem Frieden schafft, haben wir gerade 262 gesungen. Jutta hat gelesen, Sonntagsevangelium, ein Teil aus der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Lasst euer Licht leuchten. Der Predigttext, ein Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja, leitet uns natürlich in die gleiche Richtung. Aber wir werden merken, und vielleicht haben einige das ja auch schon für sich selbst gefühlt, das ist ja nicht so ganz einfach. Und in unseren Tagen, so glaube ich, besonders schwer. Dienen, machen, schaffen, was dem Frieden dient. Lasst euer Licht leuchten. Ich lese aus Jesaja 2. Das ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. So kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Einige werden den rein grammatikalisch den Unterschied schon gemerkt und gehört haben. Ich weiß nicht, ob wir zufällig Germanistinnen oder Germanisten oder Deutschlehrer hier unter uns haben. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied, der eine große Rolle spielt. Aber einsteigen muss ich einfach mit einem anderen Gedanken. Das ist jetzt eher so für die vielleicht etwas Älteren unter uns. Schwerter zu Pflugscharen. Das war so in den Anfang der 80er, in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ich muss ja sogar sagen, des vorigen Jahrtausends, mein Gott, ist das lange her, Schwerter zu Pflugscharen, das war so das Motto, mit dem viele, viele Tausende von Menschen bewegt wurden. Das war das Leitmotiv der Friedensbewegung damals. Damit begannen die Ostermärsche. So den letzten Rest davon kann man heute noch sehen, wenn die Veranstalter sagen, es waren 200 Leute und die Presse sagt, es waren ja doch nur 50. Damals redeten wir von Tausenden, die sich auf den Weg machten, für den Frieden zu demonstrieren. Schwerter zu Pflugscharen, das trieb sie massenweise, das trieb... Ja, ich sage es auch ehrlich und sage es auch gerne, das trieb uns massenweise auf die Straßen. Demonstrieren für Abrüstung, für den Ausstieg aus der atomaren Aufrüstung. Jetzt wird es ganz speziell, mal gucken, ob Sie sich noch daran erinnern, demonstrieren für die Beendigung des damals wahnsinnigsten Raketenabwehrprojektes von Ronald Reagan. Weiß jemand, wie das abgekürzt wurde? SDI war das. Ich weiß nicht, wofür die standen. Weißt du das auch? Genau, strategische Defense irgendwas, nicht? Also das war dieses unglaubliche Projekt, was Ronald Reagan aufbauen wollte, damals schon, um die Vereinigten Staaten zu schützen. Und dann gab es noch was in dieser Zeit, was auch überall zu sehen war und was an jeder Ecke aufgeklebt wurde. Kennt ihr den noch? Diese kleinen, runden oder rechteckigen, gelben Aufkleber mit dem schwarzen Panzer drauf, der den Knoten vorne im Rohr hatte. Das waren die Aufkleber, die Kennzeichen für die Friedensbewegung. Und da drunter, da drüber, da drin, wie auch immer, Schwerter zu Pflugscharen. Jetzt muss ich gucken, dass ich meine Begeisterung im Denken an die gute alte Zeit wieder runterkriege. Heute, 3,5 Jahrzehnte, so roundabout, 3,5 Jahrzehnte später, da stellen wir irritiert fest, ja, auf der einen Seite hat sich unglaublich viel verändert. Das vergessen wir ja oft, nicht? In was für einer, in einem wahnsinnigen Veränderungstempo wir leben. In diesen 3,5 Jahrzehnten, da fiel die Mauer in Berlin, da gab es die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, da gab es die Auflösung der militärischen Blöcke in Ost und West, zumindest für eine kurze Zeit. Da gab es das Ende des Kalten Krieges, die Abrüstungsverträge für atomare Waffensysteme. In diesen 3,5 Jahrzehnten gab es die Globalisierung und Digitalisierung unserer Welt, die Entwicklung der Europäischen Union zu einem, ja, zu einer Größe, die unser alltägliches Leben total verändert hat. Also ich weiß noch, wenn ich mit meinem Patenonkel nach Holland gefahren bin, um billige Zigaretten und Kaffee zu kaufen, und an der Grenze mussten wir stehen bleiben und ausweisen und Pass zeigen und Geld tauschen und weiß ich was nicht alles. Alles weg. Alles weg. In diesen 3,5 Jahrzehnten hat sich eine unvorstellbare Geschwindigkeit im Informationsfluss ergeben. Ich sage immer so etwas salopp, wenn jetzt in China ein Sack Reis umfällt, dann wissen wir das in 5 Sekunden. Sofort. Also unsere Welt hat sich, und all diese Beispiele, die ich jetzt nannte, sind nach meinem Verständnis ja Schritte dahin, dass da etwas von Frieden unter uns aufstehen kann. Schwerter zu Pflugscharen. Spieße zu Sichern. Als die Mauer in Berlin fiel, als Abrüstungs- und Friedensverträge unterzeichnet wurden, als Menschen, das ist noch gar nicht so lange her, da reden wir jetzt nicht von 3,5 Jahrzehnten, sondern von 3 Jahren, als Menschen auf den Bahnhöfen deutscher Großstädte nach einer grausamen Flucht, diejenigen, die es überlebt haben, herzlich willkommen geheißen wurden, Refugees welcome, ist es Ihnen da auch so gegangen? Ist es euch da auch so gegangen? Da kam so für einen kleinen Moment diese Stimmung auf, es könnte werden. Sicheln, Schwerter zu Pflugscharen, Spieße zu sicheln. Und dann? Und heute? Und dann wich unter dem Druck der Verunsicherung, unter dem Druck der Ängste vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, vor dem so Großen, dass es unüberschaubar ist, dann wich unter diesem Druck der Aufbruch zu neuen Ufern und er wich dem Verlangen nach Sicherheit. Manchmal, ihr Lieben, habe ich in unseren Tagen den Eindruck, wir machen das, was Israel damals nicht gemacht hat unter Mose. Als die unterwegs waren in ein völlig neues Land, da schrien auch einige, lasst uns umkehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Da müssen wir zwar Sklavendienst leisten, aber die kennen wir wenigstens. Und ich habe den Eindruck, An vielen Stellen haben wir umgedreht. Zurück zu dem Alten und Bekannten. Stellte sich schnell heraus, dass die Mauer aus Stein abgebrochen werden kann. Die Mauern in den Köpfen und in den Herzen, zwischen den Kulturen und Hautfarben und Religionen, die ist viel größer. Und so sind wir gelandet oder vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht sogar noch auf dem Weg zurück. Der Abrüstungsvertrag ist beendet worden und am nächsten Tag, ihr Lieben, am nächsten Tag geht ein amerikanischer Minister, Verteidigungsminister hin und verkündet den Neuaufbau eines Raketenabwehrsystems in Asien. Rückkehr. Rückschritt. Auf deutschen Straßen schreien Menschen wieder Deutschland den Deutschen. Führende Politiker einer alternativen Partei in Deutschland, ich darf den Namen ja hier nicht nennen, leugnen offiziell den Holocaust. Rassistische Hasstiraden in irgendwelchen öffentlichen Reden werden im Nachhinein bagatellisiert als emotionale Überreaktion. Und emotional dürfte man ja mal sein. Ein nordafrikanischer Diktator bombardiert seit Jahren sein eigenes Volk, nicht zuletzt auch mit Giftgas. Leitende, führende Präsidenten von Weltnationen verbreiten öffentlich Fake News. Das ist einfach nur englisch geschönt. Auf Deutsch heißt das, leitende Präsidenten von Weltstaaten stellen sich hin und lügen. Der italienische Außeninnenminister kriminalisiert Seenotretter. Wer von euch jemals mit einem Boot unterwegs war, draußen auf dem Wasser und in Seenot geraten ist, der möge sich oder die möge sich die Situation vorstellen, auf so einem sinkenden, gekenterten, ich weiß nicht was, Segelboot zu hängen und ein Schiff nach dem anderen fährt vorbei. Über der Welt liegt ein dunkler Schatten von Angst, Gewalt, Anschlägen, Amokläufen, Terror. Ich weiß, was ich hier gerade mache. Ich weiß das sehr genau. Aber das ist unsere Wirklichkeit, das ist unser Tag. Das ist unsere Realität. Ich kann Ihnen ja keiner von uns weiß, was wir heute Abend in den Nachrichten sehen und hören werden. Über vieles wird ja schon gar nicht mehr berichtet. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Dann wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden ihn fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ganz ehrlich, im ersten Moment klingt das so wie ein typisch kirchlich frommes Märchen von irgendwann. Das ist so richtig christlicher Glaube, oder? Irgendwie so ein rosarotes Friedensgebilde fernab von jeglicher Realität. Und wenn wir dann gleich da durch die Tür wieder rausgehen, vielleicht noch bis zum Kirchencafé halten, aber dann nach Hause gehen, dann ist alles das wieder weg. Und dann bestimmt uns wieder die Realität. Ihr Lieben, als Jesaja, so vermuten wir aus der exegetischen Forschung heraus, als Jesaja damals auftritt und die seine Friedensvision dem Volk verkündigt, da befindet sich dieser Staat Israel, da findet sich dieses Volk Israel, vom Staat kann man ja noch nicht reden, in seiner Existenz total bedroht. Drumherum überall große, mächtige, militärisch starke Nachbarstaaten und die Frage ist nur, mit welcher Strategie, mit welchem Taktieren, mit welcher Diplomatie kommen wir jetzt hier am besten zurecht? Wie können wir überleben? Mit dem Verbündnis oder mit dem Bündnis oder mit beiden oder was Drittes? Und irgendwie erinnert uns das so, nicht? Kennt man alles im Moment. Und es geht immer um die Frage, ja, Israel first. Wie kommen wir zurecht? Wie kriegen wir das gestrickt, dass wir überleben? Und mitten hinein in dieses Taktieren und mitten hinein in dieses diplomatisch-politische Schachspiel, da verkündet Jesaja im Namen Gottes diese Friedensvision. Die Völker werden gehen, hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes. Von Zion wird Weisung ausgehen, er wird richten unter den Heiden, er wird die Völker zurechtweisen. Ja, und jetzt komme ich zu dem, was ich eingangs sagte. Jetzt komme ich zurück zu den Germanistinnen und Germanisten und den kleinen grammatikalischen Feinheiten. Ihr habt das alle längst gemerkt, dass Jesaja da sagt und was Martin Luther aus dem Hebräischen übersetzt. Es ist eine Vision. Und ich finde es faszinierend, wie Martin Luther das mit den verschiedenen Zeiten, die er nutzt, also mit den verschiedenen grammatikalischen Zeiten deutlich macht. Habt ihr gehört, nicht? Das ist alles Zukunft. Es wird zur letzten Zeit der Berg höher als alle Berge stehen. Alle Heiden werden hinzulaufen, die Völker werden hingehen. Von Zion wird Weisung ausgehen, er wird richten. Und dann heißt es eben auch, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Das ist Zukunft. Und nur der letzte Satz, der allerletzte kurze Satz, der kommt dann plötzlich in die Gegenwart hinein. Wenn es sozusagen um die Frage geht, wenn das Zukunft ist, wenn das übermorgen ist, was ist denn heute? Kennt ihr alle, nicht? Wir können nur einen winzigen Punkt leben, nämlich den Punkt jetzt. Wir können nicht gestern leben und wir können nicht morgen leben. Was ist denn dann heute, wenn das übermorgen ist? Kommt nun ihr vom Haus Jakob. Kommt nun. Und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Lasst uns jetzt. Lasst uns heute wandeln im Licht des Herrn. Ich habe mal versucht, ich habe mal versucht, das in einen Satz zu packen, der für mich so, ja, so ein Konzentrat ist. Das Wissen um die Friedenszukunft Gottes. Das Wissen um die Friedenszukunft Gottes bestimmt unser Leben als Christen heute. Das Wissen um die Friedenszukunft Gottes bestimmt unser Leben als Christen heute. Und dieser Gedanke, ihr Lieben, ich verzichte da jetzt auch aus Zeitgründen drauf, aber der zieht sich ja wie ein roter Faden auch durchs Evangelium, durch das, was Jesus seinen Jüngern immer wieder sagt. Als er sich verabschiedet, sagt er, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Aber ich bin bei euch. Lebt als Kinder des Lichts mitten in der Dunkelheit. Lebt als Salz der Erde mitten im faden alltäglichen Grau. Lebt heute schon so, als wäre das Reich Gottes da. Zu seinen Jüngern in einer hochtheologischen Diskussion im Johannesevangelium sagt er, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hey, hier, jetzt. Da haben wir theologisch viel, viel drum gestritten. wie dieses Ist wohl gemeint sei. Das Ist ist ein Ist. Wir sind als Christinnen und Christen, traut Gott uns das zu, dass wir seiner Zukunftsansage so vertrauen, dass wir die so ernst nehmen, dass wir heute schon danach leben. Ich will Ihnen das an einem ganz kleinen Beispiel deutlich machen. Ist mir irgendwann mal passiert. Ich glaube, dass jede Beerdigung, jede Trauerfeier, die wir halten, einzig und allein aus dieser Haltung gespeist sein kann. Wir haben nämlich das Ende und den Tod vor Augen. Ob Sarg, ob Urne, völlig egal, an dieser Stelle. Völlig egal. Und dann stellen wir uns hin, dann stellen wir uns hinter den Sarg und hinter die Urne und sagen: Christus, der Herr, spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Merken Sie? Das ist die gleiche Zumutung. Heute schon so zu, ich sage jetzt mal, verstehen Sie mich richtig, heute schon so zu tun, als wäre die Zukunft Gottes schon da. Und sie hat angefangen, mitten unter uns. Lebt als Kinder des Lichts. Und dann haben wir im Wochenspruch vorhin gehört, bei der Begrüßung durch Jutta Stricker, wie dieses Leben im Licht aussieht. Die Zukunft Gottes ist Frucht, die Frucht des Lichtes ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Gott traut es uns zu. Er traut es uns zu, dass wir mitten in dieser verrückten Welt, die ich eingangs beschrieben habe, und jetzt wissen Sie auch, warum ich die relativ ausführlich beschrieben habe, nämlich um nochmal deutlich zu machen, wo wir wirklich leben. Gott traut es uns zu, dass wir in dieser verrückten Welt mit Güte, mit Gerechtigkeit und mit Wahrheit leben. Klimaschutz ist gut, ja. Veränderung unseres Lebensstils ist gut, ja. Aber für uns als Christinnen und Christen gibt es noch eine ganz andere Begründung dafür. Nämlich, dass wir den Auftrag haben, dass wir die Weisung haben, in Gerechtigkeit, heute schon in Gerechtigkeit zu leben. Können Sie ja mal durchbuchstabieren, ne? Können wir ja mal überlegen, wie sich das wohl auswirken könnte. Verstehen Sie, es geht nicht darum, uns zu Öko-Freaks zu machen. Mag auch sein, völlig egal. Es geht darum, die Zumutung, das Vertrauen, das Gott zu uns hat, wirklich zu leben. Und ganz zum Schluss etwas, was mir persönlich sehr auf der Seele liegt. Wir leben in einer Zeit, wo die Sprachkultur bei uns völlig den Bach runtergeht. Nein, ich meine nicht das Denglischen, also so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Sondern ich meine einfach die Art und Weise, wie wir reden. Da ist wieder so viel Aggression möglich, da ist so viel Schärfe möglich, da ist so viel Respektlosigkeit möglich. Es sind ja so ein paar fast pubertierende Kinder schon unter uns. Ey, fangt gar nicht erst damit an, zu euren Eltern, ey, Alter zu sagen. Vielleicht ist der Alte noch gar nicht so alt. Und es ist einfach auch ein Stück Respekt und Wertschätzung zu sagen, Vater, Papa, Mutter, Mama, was auch immer. Sie können jetzt sagen, was erzählt der jetzt da vorne? Ist es mein ganz persönliches Anliegen? Ich glaube, dass Gerechtigkeit und Wahrheit und Wahrhaftigkeit sich auch äußert in der Art und Weise, wie wir miteinander reden. Und dieses Aufeinander einprügeln und explodieren und aggressiv aufeinander zugehen, das passiert uns ja. Ich weiß es. Passiert mir auch. Aber vielleicht ist das ein erster, ganz kleiner Schritt, dieses Leben in Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit unter uns zu verwirklichen, indem wir einfach respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Man kann auch respektvoll streiten. Das geht. Die Schwerter zu Pflugscharen haben wir in den 80ern gedacht, das schaffen wir. Das machen wir jetzt. Und alle die, die damals so richtig motiviert waren, erleben im Moment eine ziemliche Frustration. Vielleicht aber auch einfach nur eine Einordnung. Denn bei Jesaja steht, und dann, am Tag des Herrn, dann werden sie die Schwerter zu Pflugscharen machen. Und bis dahin, lasst uns leben in Güte, in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Und den Rest überlassen wir dem Herrn dieser Welt. Sein Friede sei mit uns. Amen.